theologisch gesehen ganz schwierig. Ich habe mal eine Frage an euch. Das ist ganz, ganz schwierig, theologisch gesehen ganz schwierig. Ist es gut, nach dem Wort Gottes zu handeln? Also es ist eine Ja-Nein-Frage.
Irgendjemand
hat ja gesagt. Okay. Ich habe kürzlich, 2 Monate ist her, da war ich im Geschäft und ich habe eine WhatsApp bekommen. Und es ging darum, ein norddeutscher Royal Ranger ist mit dem Fahrrad unterwegs nach Mallorca. Ganz normale WhatsApp-Nachricht, okay. Und der ist halt, fährt so seinen Weg, jeden Tag irgendwie eine gewisse Strecke. Und jetzt ist er heute zufällig in Biberach und der muss irgendwo unterkommen heute Nacht. So, ich so, kein Problem. Habe ja 2, 3 Gästezimmer bei mir, alles gut. Und da habe ich halt geschrieben, ja, ich nehme den auf und so. Im Geschäft, habe ich gesagt, komm vorbei. Und dann war ich danach daheim, also vom Geschäft nach Hause gefahren. Und dann stand er schon vor der Tür. Da hat er 3 Minuten an seinem Fahrrad was gemacht. Und in diesen 3 Minuten habe ich dann die Wohnung aufgeräumt. Und dann dachte ich mir so, im Nachgang, dachte ich zurück an Petrus' Worte, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Alle Zeit bereit sein. Ist gut, jetzt nicht unbedingt in einem Kontext bezüglich Wohnung aufräumen, aber es ist schon auch geistlich, ja. Also es wäre besser gewesen, hätte ich meine Wohnung aufgeräumt gehabt, in der Gewissheit, vielleicht kommt ihr und vielleicht kommt niemand, aber dass sie einfach sauber ist. Ne? Also es wäre gut gewesen, hätte ich nach dem Wort Gottes gehandelt. Und deswegen möchten wir heute darüber reden, so ein bisschen, ich sag mal, als Fortsetzung von dem, was Tobias letztes Mal gesagt hat, auch nach dem Wort Gottes zum Beispiel zu handeln, wenn uns niemand dabei zusieht, ja, wenn niemand auf uns Acht gibt dabei. Also eigentlich die ganze Zeit das Wort Gottes auszuführen. Ihr kennt ja die Verse aus Johannes am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Später in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Oder auch wie es im Alten Testament schon heißt, 5. Mose 32, 47. Denn dies ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben auf dem Boden, auf den ihr über den Jordan zieht, um ihn in Besitz zu nehmen. Wort Gottes ist Leben. Okay, und deswegen, ich habe kürzlich schon mal über Wort Gottes geredet und schon gesagt, es ist gut, Wort Gottes zu lesen und noch viel mehr, das Wort Gottes lieben zu lernen, die Gemeinschaft zu genießen, die man dadurch mit Jesus hat. Und ich möchte es heute nochmal euch in Erinnerung rufen, das Wort Gottes ist nicht da für mal eine Antwort oder mal eine gute Tat, um dich dazu zu ermutigen oder um dir mal die richtigen Worte in den Mund zu geben. Das Wort Gottes ist da für dein ganzes Leben, dich durch dein ganzes Leben durchzuführen. Ob du jetzt heute Morgen schon weißt, dass heute Abend ein Gast vorbeikommt oder nicht, das Wort Gottes, dass es dich dein ganzes Leben durchführt. Und wir möchten uns heute 2 biblische Begebenheiten anschauen, die uns dabei helfen, zu verstehen, wie kann ich geleitet vom Wort Gottes leben, geleitet auch von der Stimme des Heiligen Geistes leben. Und lustigerweise sind beides Geschichten, wo es die Leute in der Bibel nicht ganz hingekriegt haben, aber aus Fehlern anderer lernt man. Deswegen brauchen wir nicht selber Fehler machen, sondern die Bibel lesen. Aber gut, wir sind alle auf dem Wachstumspfad, ja. Und die erste Geschichte, die wir uns anschauen, steht in Josua 9. Das ist im Kontext, wo Josua und das Volk Israel das verheißene Land einnehmen. Und der Herr hat schon vor der Einnahme des verheißenen Landes ganz konkrete Anweisungen gemacht. Er hat gesagt, die Heidenvölker, die heidnischen Götzenkulturen da, die sollt ihr komplett vernichten. Gut, Altes Testament, merkt man spätestens jetzt. Er hat auch gesagt, hütet euch davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das ihr kommt, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Okay, also ausrotten und keinen Bund schließen. Und ja, es war eine ziemlich brutale Anweisung, aber es war alttestamentlich und es war nötig, weil Gott wusste, das wäre nicht gut oder würde ja nicht gut werden, wenn diese Völker bestehen bleiben. Ne? Okay, also die Anweisung war eigentlich klar. Und dann passiert in Josua 9 Folgendes. Da kommt eine Gruppe Personen, kommt zu Josua und zu den Ältesten Israels. Und diese Gruppe Personen, die sind ganz interessant, die haben abgenutzte und geflickte Schuhe an, abgenutzte Kleidung, Und auch die Wegzehrung, die sie haben, die war nicht so schön wie dieser Apfel jetzt hier, ja, sondern es war altes Essen. Ja. Das, Luther sagt, zerbröckeltes Brot. In der Schlachter geht es sogar noch ein Stück weiter, da muss man wirklich, also für Leute mit einem schlechten, mit einem schwierigen Magen, also Ohren zu halten, da heißt es sogar schimmliges Brot, also schrecklich, schrecklich, schimmliges Brot. Auf jeden Fall hatten sie also alte Sachen dabei, in anderen Übersetzungen auch noch alte Weinschläuche und. Warum ist das relevant? Das sind theoretisch Indizien dafür, ja, wenn du deine Schuhe schon abgelaufen sind, gut, ob die jetzt eine Sohle hatten, weiß ich nicht, was sie genau anhatten, aber wenn die ganzen Sachen schon alt geworden sind, das deutet darauf doch hin, dass sie eine lange Reise hatten, dass das Volk lange unterwegs war, bis es dann da angekommen ist. Und so von den Indizien her, die waren wohl lange, lange unterwegs. Und dann Tuniosa und seine Männer fragen diese Fremden, wo kommt ihr denn her? Sie bekommen zur Antwort, aus einem sehr fernen Land. Also ich finde das irgendwie komisch. Also meiner Meinung nach ist es nicht sehr präzise. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob die Konversation, ob das wirklich alles war. Aber wenn das alles war, dann finde ich das schon komisch. Helmut und Conny sind ja gerade auch in einem anderen Land. Und wenn die jetzt jemand fragt, wo kommt ihr denn her? Dann sagen die sicherlich, aus einem sehr fernen Land. Ist komisch, oder? Man sagt ja, ich komme aus Deutschland oder aus was weiß ich. Zum Beispiel. Ja, also deswegen fände ich irgendwie schon komisch. Aber gut, die Israeliten hat es nicht so wirklich verwundert. Keine Ahnung. Und dann lesen wir in Josua 9, Vers 14. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise. In diesem Fall glaube ich jetzt nicht, dass sie die Speise gegessen haben, weil es wäre ziemlich eklig gewesen, zerbröckeltes und schimmiges Brot zu essen, sondern dass sie das halt begutachtet haben, haben gesehen, ah, okay, man muss viermal mit dem Hammer aufs Brot hauen, bis es zerbröckelt, also ist es so und so alt, ja, haben da logisches Denken angewendet und überlegt, ja, und okay, und die Schuhe, ja, ja, Profiltiefe gemessen, wie beim Auto damals, na, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob die Schuhe ein Profil hatten, das Thema. Aber das halt so betrachtet vom Verstand her, und dann kommt ein trauriger Satz, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Oh, ganz, ganz gefährlich. Ja, was passiert dann? Sie denken, ah, oh, die sind von ganz weit weg, dieses Volk, haben einen Bund mit diesem Volk geschlossen. Und dann kam aber doch raus, oh, die wohnen ja mitten unter uns. Uff, blöd. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum sind die Israeliten auf schimmliges Brot reingefallen, statt sich vom Herrn beraten zu lassen? Also, es war echt nicht gut, was dann als dabei rausgekommen ist. Ne? Ich glaube, für die Israeliten war das eine ganz klare Sache. Die haben die Schuhe gesehen, die haben das Brot gesehen, die haben mit dem Verstand gemerkt, das müssen Leute sein, die kommen von ganz weit her, die sind Jahre unterwegs oder Monate oder was auch immer, die sind lange unterwegs. Für ihren Verstand war das eine klare Sache und da haben sie gar nicht mehr daran gedacht, den Herrn zu fragen. Die Situation, in denen für uns alles klar ist, wo der Verstand sich denkt, ja, logisch, mach dies oder jenes, das sind, glaube ich, die gefährlichsten Situationen, wo wir dazu neigen könnten, unser eigenes Ding zu machen, ohne den Herrn zu fragen. Ich sag dir, wenn du keinen Plan mehr hast, wie es weitergehen soll, wenn voll Notsituation ist, dann ist es vielleicht sogar leichter, den Herrn zu fragen, oder? Ich meine, denkst du, okay, jetzt weiß ich eh nichts mehr, jetzt frage ich den Herrn. Aber wir sollten halt auch da, wo unser Verstand vielleicht schon eine Lösung hat, trotzdem nochmal den Herrn fragen. Trotzdem nochmal ihn fragen. Interessanterweise steht nämlich, bevor diese Sache bei Josua geschieht, steht was Mose gesagt hat, und das kennt ihr alle, in 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und im Neuen Testament tut Jesus diese Stelle auch erwähnen. Interessanterweise ist in vielen Übersetzungen das, was Jesus erwähnt, nochmal ausweitender formuliert. Markus 12, Vers 30, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dieses Denken kommt irgendwie nochmal vor. Manchen Übersetzungen wird dann hier der Verstand nochmal genommen. Und es ist dann auch die Frage, okay, was ist der Unterschied zwischen Verstand und Seele und Denken und wie und was? Aber er tut es nochmal ganz konkret. Sagen, hey, auch mit dem Denken. Ich meine, Damals eigentlich war ich fand schon bei dem, was Mose gesagt hat, klar, dass man es auch mit dem Denken soll, aber das Alte Testament hat gezeigt, die Menschen haben mit ihrem Denken dann irgendwie doch nicht so nach Gott getrachtet. Da hat Jesus nochmal ausführlich, nochmal konkret gesagt, Leute, mit eurem Denken auch Gott lieben. Das Denken ist natürlich was ganz Zentrales, was ganz Entscheidendes, weil vielleicht kannst du nicht den ganzen Tag in der Bibel lesen, vielleicht bist du nicht 24 Stunden am Tag vor deiner Bibel, weil zum einen die Zeit vielleicht nicht passt, also nicht reicht, und weil vielleicht auch körperlich gesehen wir nicht dazu ausgelegt sind. Aber du kannst relativ viel am Tag denken, hoffe ich zumindest, ja. Und du brauchst jetzt ja nicht die Bibel in der Hand, um über Gott nachzudenken. Wir sollen ihn ja ehren mit unserem Denken. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, schön gesagt, aber wie kommt man da hin? Weil so oft denkt man ja an tausend andere Sachen, ne? Ich sag mal so, ich gebe mal so ein paar Handwerkstipps mit, die ich so ausprobiert habe. Du kannst es mit äußerlichen Mitteln probieren, dass du deine Wohnung zum Beispiel entsprechend einrichtest. Also ich sage da immer evangelistisch einrichten, weil im Großen und Ganzen richte ich die Wohnung nicht ein, damit ich mich bekehre, weil ich habe mich schon bekehrt, sondern dass sich die anderen bekehren. So, ja. Wenn zum Beispiel die Nachbarskatze reinläuft und ich die nicht mehr rauskriege, dann alles schon passiert. Das ist halt einfach, dass die Wohnung ein Zeugnis ist, sag ich mal. Ja. Und natürlich aufgeräumt ist, das habe ich ja auch gelernt inzwischen. Aber es ist auch so, okay, gut, du kannst dir 2, 3 Bibelverse oder 525, wie auch immer, wie viel du dir halt an die Wand klatschen willst, wie viele Wände du hast, wie viel Platz du hast und was für einen Style du hast. Du kannst dir deine Wand so einrichten, deine Wohnung einrichten. Aber nur weil es vor deinen Augen ist, heißt es trotzdem nicht, dass du dann die ganze Zeit dran denkst. Ist ein guter Ansatz, aber es ist noch nicht das Nonplusultra. Die Veränderung muss von innen rauskommen, natürlich. Ja. Und zum einen, klar, desto mehr du in der Bibel liest, glaube ich, desto mehr wird dein Herz davon voll werden und du wirst darüber denken. Aber es ist nicht nur das Wort Gottes an sich, worüber du denken darfst, sondern in 1. Petrus 2, Vers 2, da heißt es, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und zum einen ist hier, ja gut, das Wort Gottes auch nochmal. Okay, wir sollen auch begierig sein nach dem Wort Gottes. Wie so ein Kind, also ich weiß nicht, ich habe ja noch keine Kinder, aber ich habe mir sagen lassen, so ein Kleinkind, dem musst du nicht sagen, ey, es wird mal wieder Zeit für Milch. Ich glaube, die melden sich dann schon und die wollen dann auch. Ne? Also diese Begierde im Positiven, sage ich mal, nach dem Wort Gottes zu haben. Aber das andere ist, schmecken, dass der Herr freundlich ist. Wir sollen den Herrn schmecken. Okay, was soll das genau heißen? Ich sag mal so, wenn du was mit dem Herrn erlebst, wenn du eine Gebetserhörung hast, ein Wunder erlebst, Bewahrung oder du bekommst Erkenntnis in einem bestimmten Punkt, dann kannst du sagen, ah okay, cool, Haken dran, weiter geht's. Oder du kannst daran festhalten, du kannst es auskosten, auch so richtig genießen, so richtig so. Der Herr schmeckt gut. In Psalm 105, Vers 5 heißt es nämlich, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Und so hast du vielleicht nicht die ganze Zeit die Bibel vor der Nase, aber du kannst darüber nachsinnen, was der Herr schon in deinem Leben getan hat. Und so in deinen Nicht-Bibel-Leszeiten, sage ich mal, die ja bei jedem Menschen vorhanden sind, bei mir ist es zum Beispiel in der Arbeit, du kannst denken darüber, was hat der Herr für mich schon getan. Und ich weiß, ich hatte in der letzten oder vorletzten Predigt erwähnt, mit dem Ende meiner Ausbildung, da hatte ich ja in der mündlichen Prüfung nicht so ein Ergebnis, wie ich eigentlich gewollt hätte, aber Gott hat durch seine Gnade trotzdem ermöglicht, dass ich jetzt für Azubis zuständig sein darf im Betrieb. Ja, und dass ich jetzt auch den Ausbilder bald offiziell machen darf. Und das war sowas, ich habe das gar nicht verstanden, wie das jetzt funktionieren kann und dass ich das jetzt schon machen darf. Und ich war dem Herrn sehr dankbar. Und ich habe gemerkt, ich habe das dann auch ausgekostet. Ich habe darüber nachgedacht, dem Herrn gedankt. Ich habe es anderen erzählt, ja, und dann nicht einfach, ich habe nicht gesagt, ah cool, jetzt darf ich das machen, zack, und weiter geht's, sondern daran mal festhalten. Und das hat mir, irgendwie hat mich das voll ermutigt, mir Gewissheit gegeben, okay, der Herr ist zum Beispiel auch in der Arbeit an meiner Seite und unterstützt mich. So, und das sind so Aspekte, so den Herrn zu schmecken, ja, das hilft dir dabei, also ihn zu kosten, ja, das hilft dir dabei, dass du ermutigt wirst und so weiter und dass du dann in deinem Alltag einfach gute Gedanken haben kannst, ja, wenn du über den Herrn denkst, über das, was er getan hat. Und so, wenn du eben dein Denken fokussierst auf ihn, auf das, was du mit Jesus erlebt hast und dann auch auf das, was der Heilige Geist dir vielleicht sagen wird, dann wird auch das Wort Gottes immer mehr Gewichtung oder immer mehr, ja, einen größeren Platz in deinem Leben haben. Und mit dem Wort Gottes ist es dann ja irgendwann auch so, dass du nicht hörst und schmeckst und das war's, sondern du wirst dich auch noch anwenden. Das Wort Gottes, ja, nach dem Wort Gottes geleitet Leben heißt nicht nur, ich höre Wort Gottes, ich sehe mich nach Wort Gottes und ich schmecke den Herrn, sondern es heißt auch, das, was ich höre, das, was ich sehe, das, was ich geschmeckt habe, das will ich ausführen. Wie geht das? Wir gucken uns ja die zweite Begebenheit an. Und auch hier ist es wieder eine Story, wo eigentlich die Leute das gar nicht so direkt hinbekommen haben. Aber wir lernen daran trotzdem, wie es dann richtig gehen sollte. Und zwar geht es um Jakobus und Johannes. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, worum es geht. In Lukas 9, ab Vers 51 steht das. Es geschah aber, als sich die Tage seiner, also Jesu, wieder Aufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, fragten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Also sie versuchen, Wort Gottes anzuwenden, aber ja, die meisten wissen schon, wie die Geschichte dann auch weitergeht. Ist jetzt hier nicht so richtig angebracht. Sie haben gesagt, ja, und bei Elia ist ja Feuer vom Himmel gefallen. Können wir das jetzt nicht auch? Ja? Nur weil die außerdem in dem Dorf da nicht auf Annahmen stoßen, aber gut, ob es, ja, ganz komisch. Man kann an der Bibelstelle, die im Alten Testament ja auch wirklich steht, von Elia, schon festmachen, warum man die jetzt zum Beispiel nicht so anwenden soll, wie Jakobus und Johannes es probieren. Wir gehen deswegen noch rein in die Geschichte, in 2. Könige gleich am Anfang, erstes Kapitel. Da ist eben gerade diese Geschichte, wo Elia das Feuer vom Himmel fallen ließ. Und dann vom Kontext geht es darum, der König Ahasja, der hat den Baal-Sebub, einen Götzen, Baal-Sebub, also hört sich schon ein Bub, also hört sich schon irgendwie, ich weiß nicht, hört sich nicht so mächtig an, also so einen Götzen wollte der befragen. Und bevor er da eine Antwort bekommen kann, ist natürlich der Engel des Herrn schneller und spricht zu Elia und die Antwort kommt entsprechend dann hoch zum König. Und das, was er gesagt hat, das hat dem König gar nicht gepasst. Und deswegen will er Oberste senden und sendet dann auch Oberste zum Elia, um damit die mit ihm reden. Und dann lesen wir in 2. Könige ab 1, Vers 9. Und ich fand interessant, was Tobias letztes Mal gemacht hat. Der hat jemand anders vorlesen lassen. Wenn jemand möchte, ich habe es hier schwarz auf weiß abgedruckt, wer möchte denn vielleicht heute, weil es eine längere Passage kurz kommen, vorlesen? Also wenn ihr lesen und sprechen könnt, dann habt ihr eigentlich alle Voraussetzungen dafür erfüllt. Vielleicht ist jemand anwesend. Sehr gut. Und zwar, guck da, wo da ist so dieser blaue Strich, dann fängt es an und dann da unten, wo Schlachter 2000 steht, ist beendet.
Und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm, mit seinen 50 Leuten. Als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, Du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm, mit seinen 50. Der redete und sprach zu ihm, du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann über 50 mit seinen 50. Als nun dieser dritte Hauptmann über 50 zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm, du Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 samt ihren 50 vertilgt. Nun aber, lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König.
Sehr gut gelesen, sehr gut. Ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist in der Geschichte, aber als Elia da war und das Feuer fiel, das war jetzt nicht, dass Elia das Feuer selber produziert hat, dass er ein Streichholz auf die geworfen hat, sondern es war wirklich Feuer von Gott, was kam. Aber wir lesen jetzt nicht in dem Kontext hier, Gott dachte sich morgens, oh, heute brutzel ich wieder jemand, heute habe ich den Willen dazu, sondern Gott hat es scheinbar nur gemacht, weil es Elia so verlangt hatte. Und das Einzige, was wir von Gott selbst lesen in dieser Geschichte, ist dann am Ende, als der letzte Hauptmann kommt, ja, als schon 102 Leute verbrannt waren und der letzte dann sagt, hey, bitte, bitte nicht, da kommt dann der Engel des Herrn und sagt, fürchte dich nicht, geh mal mit ihm. Wo ich mir so denke, okay, ich glaube, Gott wollte nicht, dass da nochmal 51 Leute mehr geröstet werden. Und deswegen ist hier so, auch wenn Feuer Gottes vom Himmel fiel und es passiert ist und Gott die Möglichkeit auch hätte, das nochmal zu tun, ist wichtig zu verstehen, dass es trotzdem nicht Gottes Wesen entspricht oder Gottes Willen, dass er einfach irgendwie grundlos irgendwelche Leute abfackelt. Und deswegen hat Jesus dann, als Jakobus und Johannes diese Stelle zitiert haben, sie dann gescholten, ja, hat gesagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Ja, so, sie haben zwar Gottes Wort irgendwie gekannt, sie haben Gottes Möglichkeiten gekannt, wussten, ah, Feuer kann vom Himmel fallen, aber nur weil was im Alten Testament vor allem auch, weil es möglich war, weil es Gott gemacht hat, heißt es nicht, dass wir das jetzt anwenden sollen, so. Gott hat auch in einer Nacht mal 185.000 Leute. Aber das heißt nicht, dass ich da dementsprechend jetzt irgendwie was bete. Weil es geht nicht um Gottes Möglichkeiten. Gott ist alles möglich. Es geht um Gottes Wesen und um seinen Willen. Dass wir demgemäß sein Wort anwenden. Schon im Alten Testament, Hesekiel 33,11, heißt es, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er umkehre von seinem Weg und lebe. Und wenn jetzt Jakobus und Johannes so ein bisschen mal überlegt hätten, dann hätten sie gedacht, ja gut, das ist ja gar nicht Gottes Wille, gar nicht Gottes Plan, dass die Leute da sterben. Und dann hätten sie das vielleicht auch so nicht erwähnt. Wir sollen Gottes Wort nicht einfach irgendwie versuchen, ja, irgendwas, was vielleicht passt, irgendwo drauf anzuwenden, sondern es immer uns anschauen mit der Perspektive, ist es ein Gottes Wille jetzt, in dieser Situation, bei dieser Person, soll ich das jetzt so tun, würde es Gott gefallen? Vielleicht hat er das mal gemacht im Alten oder Neuen Testament, aber frag dich auch immer, okay, ist es jetzt auch sein Wille jetzt heute hier? Weil wenn wir Gottes Wort nach seinem Willen einsetzen, kann ich euch sagen, dann wird nicht wie bei Jakobus und Johannes, da ist jetzt einfach gar nichts passiert, außer dass sie gescholten wurden. Aber wenn wir Gottes Wort einsetzen nach seinem Willen, dann werden wir krasse Dinge erleben. Dann werden wir krassen Segen auch erleben. Und so weiß ich, dass ich, wenn ich nochmal zurückgehe auf meine Ausbildungsendgeschichte, ja, ich habe damals, als ich diese schlechte, nicht so gute Note bekommen habe, habe ich ja auch gebetet. Und ich habe eigentlich nur gebetet, dass ich gern halt diese Azubis gern betreuen würde, weil ich weiß, Gott liebt Azubis. Ja. Und so, das war so mein Wunsch, dann habe ich einfach das gebetet. Es gab noch andere Sachen, die aufgrund der Note nicht funktioniert haben. Ich habe nämlich, es gibt so eine Veranstaltung für die besten Auszubildenden von der IHK und da hätte ich einen Abend lang, keine Ahnung, was man da genau gemacht hätte, vielleicht hätte es was zu essen gegeben. Das war für mich klar, da kann ich jetzt nicht mehr hin mit meinen Noten. Aber ich habe jetzt nicht den Herrn angefleht, Herr, ich brauche so eine Veranstaltung, ich brauche diese Ehre von Menschen, gib die mir. Das habe ich nicht drüber nachgedacht, weil das ist nicht wichtig. Was Gott auf dem Herzen liegt, weiß ich, sind die Azubis. Deswegen habe ich nur dementsprechend gebetet. Aber vielleicht kennt ihr das, unter anderem von Salomo, wenn man für was betet, ja, gemäß Gottes Willen, und Gott gibt dir dann das, was du erbeten hast, und andere Sachen auch noch mit dazu. Weil Salomo, er hat um Weisheit gebeten, das Volk zu führen, hat nicht um Reichtum oder so gebeten, er bekam Weisheit, aber auch Reichtum und dergleichen. So, und bei mir, wie war es bei mir? Also, ihr wisst ja, dass das mit dem Auszubildenden und so, das funktioniert. Aber zu dieser Veranstaltung, da kann ich nicht hin. Also, ich habe auch keine Einladung bekommen und mein Schnitt ist dazu zu nicht sehr gut, sage ich mal. Aber dann, das war schon krass. Also, habe ich einen Anruf bekommen in der Arbeit von jemandem aus meinem Betrieb, halt der gesetzt ist über alle Azubis irgendwie und auch ehemalige Azubis in dem Sinne. Und dann sagt die Person so, ja, wir haben bei uns, bei unserem Betrieb zusätzlich auch nochmal eine Veranstaltung für die Besten. Und wir haben da so eine Kooperation mit so einem Fußballverein, den wir sponsoren. Und deswegen, weil es irgendwie dann so, weiß ich, das ist halt so das Marketing-Ding, die besten 11, wie bei einer Fußballmannschaft aus Deutschland, werden dann da zusammengerufen. Und dann sagt die Frau am Telefon so, also die besten 11 Azubis aus Deutschland dürfen 2 Tage lang, sind die da mit Hotel und Verpflegung und so weiter, und sie sind nicht dabei. Da ist so, was ist das für ein Anruf? Ey, was ist das für ein Anruf? Jetzt will ich das Salz in die Wunde streuen. Das gibt's ja gar nicht. Aber gut, da hast du aber gesagt, ja, aber es ist so, also einer von den 11, der hat keine Zeit. Und sie sind auf Platz 12. Es ist so krass. Jetzt bin ich tatsächlich Ende des Monats, statt dass ich arbeite, auf so einem Event eben und mit Hotel und Essen und Zeug. Und richtig krass. Also ich finde es so heftig. Es ist so krass. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, ich hätte schon gerne auf diese eine Veranstaltung gewollt, aber ich habe es dann liegen lassen, habe gesagt, okay, ja, ich konzentriere mich auf meinen Job. Und ich habe gesehen, oh, das hat ihm gefallen, so die Art des Gebets. Und jetzt kriege ich das noch dazu, so sage ich, also es ist so krass. Also es kann ich nur wärmstens empfehlen, also nach Gottes Willen einfach zu trachten. Er wird dir das, was dein Herz begehrt, dann auch noch dazu geben. Ihr kennt die Stellen, ja. Deswegen, ich möchte euch heute ermutigen, wirklich ein Leben geleitet von Gottes Wort oder von der Weisung des Heiligen Geistes zu führen, ja, dass du seinen Reden auch dann suchst, wenn dein Verstand sagt, ah, alles logisch so und so, mach das. Ja, auch wenn du schon eine Lösung hast, den Herrn trotzdem fragen. Ich möchte dich auch dazu ermutigen, dass du über seine Worte und über die Dinge, die er in deinem Leben getan hat, dass du darüber nachdenkst, dass du es kostest, ja, was er tut in deinem Leben und dass du dann sein Wort nach seinem Willen, ja, das Gottes Wort, Gottes Willen gemäß anwendest, und dann wirst du wirklich krasse Sachen und einfach einen heftigen Segen erleben in deinem Leben. Amen.